Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümele.
Die duale Finanzierung des Gesundheitswesens zwischen Bundesländern und Krankenkassen sorgt immer wieder für Reibungsverluste. Die Politik sucht deshalb nach einer einheitlicheren Steuerung zwischen niedergelassenen und stationären Bereich. In Niederösterreich wird betont, dass sich alle Seiten auf einen gemeinsamen Plan einigen konnten. Wie das möglich war, wie das im Detail aussieht, darüber sprechen wir heute mit dem Geschäftsführer des Niederösterreichischen Gesundheitsbunds, mit Herrn Magister Volker Knestl. Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie sich heute Zeit nehmen für uns.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Es ist schon ein bisschen Routine, dass wir uns am Anfang immer ein paar Fakten ansehen bei diesem Podcast. In Österreich fallen von den Gesundheitsausgaben rund 51% auf die Länder und Gemeinden und 5% finanziert eigentlich nur der Bund. Wenn man jetzt in das aktuelle Budget hineinschaut, 20% die Krankenversicherung und 24% werden privat getragen. Von den gesamten Ausgaben der Länder und Gemeinden ist Gesundheit insgesamt der zahlenmäßig größte Bereich mit fast 27% der Ausgaben, die nur in diesen Bereich gehen.
Sehr geehrter Herr Magister Knestl, der Präsident des Fiskalrats, Professor Christoph Badelt, hat die Situation im Gesundheitswesen zuletzt so formuliert. Jeder Akteur versucht, Belastungen möglichst in den anderen Sektor auszulagern. Sehen Sie das auch so?
Es ist in der Tat ein Umstand, dass wir zwischen den leider Gottes zwei parallel bestehenden Systemen Patienten mit unterschiedlichen Untersuchungen, einmal im niedergelassenen, einmal im intramuralen Bereich, hin und her schieben, ihnen zuweisen und teilweise, glaube ich, sogar im Kreis schicken. Ich mag jetzt nicht sagen, dass das bewusst gemacht wird, sondern um medizinische Sachen abzuklären. Aber Tatsache ist, dass wir in unserem österreichischen System zwei parallel laufende Versorgungseinheiten haben und die suboptimal aufeinander abgestimmt sind.
Der Regensoff hat zuletzt vorgerechnet, dass die stationären Aufenthalte zwischen 2014 und 2024 um 22% gesunken sind. Die Belagstage sind um 19% gesunken, die Zahl der Betten ist um 13% gesunken, aber die Kosten je Belagstag sind um 92% gestiegen. Warum ist das so?
Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ein Punkt ist sicher, dass wir in der Behandlung gerade von onkologischen Patienten ein interdisziplinäres Behandlungsteam haben, weil die Erkrankung viel komplexer geworden ist für den einzelnen Patienten. Auch die Therapiemöglichkeiten komplexer worden sind und aufwendiger worden sind. Daher könnte hier eine Begründung darin liegen.
Welche Rolle spielt das Personal?
Herr Magister Eipeldauer, wie meinen Sie das im Sinne dessen, was für eine Rolle spielt das Personal?
Personalkosten.
Personalkosten, okay. Die sind natürlich nicht nur durch die Pandemie, sondern durch die getriebene Inflation, die ja übrigens auch Dr. Badelt vom Fiskalrat kürzlich angedeutet hat, dass das ein massiver Treiber sein wird der Kosten, nämlich die Inflation. Und das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen. Da haben wir ja gerade im Rahmen des Finanzausgleiches an und für sich die höher zugeteilten Mittel gesehen, dass wir die einmalig für gestiegene Personalkosten ausgeben müssen. Wenn wir jetzt rein Niederösterreich hier nehmen im intramuralen Sektor und die Gehälter steigen um 10%, das ja de facto da war, dann sind das zusätzliche Belastungen einmal im Jahr von über 200 Millionen Euro. Die sind ja nicht nur einmal in einem Jahr zu tragen, sondern jedes Jahr. Und dann sind wieder zusätzliche Gehaltssteigerungen dort mit eingerechnet. Also dieser Treiber der Personalkosten, das ist ein enormer Brocken durch die Inflation.
Wie kann man das lösen? Jetzt gibt es die Leute, die sagen, naja, dann müssen wir einfach schauen, dass die in Anführungszeichen mehr arbeiten. Dann klagen aber die Beschäftigten, dass auch entsprechend der Druck steigt. Das heißt, man hat dann auch eine höhere Fluktuation. Wie kommt man aus dem Spannungsfeld raus?
Das ist eine gute Frage, weil wir ja an und für sich eher einen gegenteiligen Trend sehen, im Sinne dessen mehr arbeiten. Wir sehen ja oft, dass Besserverdiener ihre Arbeitszeit reduzieren, wenn die Gehälter steigern, um mehr Lebensqualität zu erreichen. Das ist ja auch mit ein Grund, warum wir immer mehr Personen im Gesundheitssystem haben. Und es ist sehr personalintensiv, aber die tatsächliche Vollzeitäquivalente oder die damit verbundene Berechnungsmodelle sinken. Also das heißt, mehr Personen leisten heute ungefähr die gleiche oder weniger Arbeit als wie in der Vergangenheit. In der Vergangenheit, und das ist schon gut so, dass man das abgeändert hat, aber in der Vergangenheit haben Ärzte 60, 70, 80 Stunden gearbeitet. Das dürfen sie jetzt nicht mehr durch die Arbeitszeitverordnung der Europäischen Union. Das ist auch gut und richtig so. Aber es ist die Frage, wo hört man dann auf? Es gibt dann viele, die dann nur mehr 20 Stunden arbeiten oder sogar 10 Stunden arbeiten und wieder in ein Parallelsystem wandern. Und da haben wir dann die Probleme in der Ausbildung und wir brauchen immer mehr Köpfe und immer mehr Personal. Also das ist eine große Herausforderung. Und das Gesundheitswesen ist nun mal sehr personalintensiv. Ob man hier jetzt sagt, wir reduzieren die Gehälter, das halte ich für nicht sehr sinnvoll, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir es ein bisschen in den Ausgleich bekommen und nicht nur immer sagen, es ist der Gehalt schuld, warum irgendetwas nicht funktioniert. Es ist schon auch die Umgebung an einem Arbeitsplatz, wie ich diese gestalte. Und wir haben in sehr vielen Settings, sehen wir das ja in der Unterschiedlichkeit, dass es bei dem einen Personalprobleme gibt, weil er seine Umgebung nicht gut managen kann oder nicht genügend managen kann. Und auf der anderen Seite sehen wir Settings, wo das hervorragend funktioniert und es nie nachgefragt wird. Und dann haben wir in Niederösterreich auch noch das Thema, dass wir an der Peripherie es oft nicht attraktiv ist, in einem medizinischen Fach zu arbeiten, weil ich zu wenig Patienten habe, nichts dazulernen kann. Ich bin weit ab, habe viel Fahrzeiten und so weiter. Also das sind alles Umstände auch in regionaler Struktur, die die Personalprobleme teilweise verdeutlichen. Da habe ich in Wien in einem engen Raum bei weitem nicht so viele Probleme wie in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich, wo ich Gegenden habe, wo es für den einen oder anderen nicht unbedingt attraktiv ist zu arbeiten.
Herr Magister Gnestl, Sie sind Vorarlberger in Niederösterreich. Niederösterreich hat offenbar eine Lösung gefunden, wie man alle Akteure und Stakeholder auf einen Gesundheitsplan und eine künftige Strategie an einen Tisch bringen kann. Was ist das Besondere in Niederösterreich?
Ich glaube, dass das Besondere in Niederösterreich zum einen eine Handvoll Pragmatismus ist, mit alemannischem Charme. Und vor allem auch, dass wir versucht haben, wirklich mit allen Stakeholdern zu sprechen. Wir nicht nur gesagt haben, die Krankenkasse und die Kliniken reden miteinander und dann machen wir was aus, sondern auch über Parteigrenzen hinweg. Wir haben eingebunden Städte- und Gemeindebund, wir haben eingebunden Betriebsrat, Zentralbetriebsrat, wir haben eingebunden nicht nur ärztliche Vertreter, sondern auch Pflegefachkräfte und die Vertreter der Pflege, auch der medizinischen technischen Berufe, Patientenorganisationen, Patientenanwalt, Selbsthilfegruppen, alle Stakeholder, alle, die am System Gesundheit beteiligt sind, versucht, an einen Tisch zu holen und mit ihnen zu sprechen, zu gestalten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch am Ende des Tages für den niederösterreichischen Gesundheitsplan 2040 Empfehlungen auszuarbeiten, anhand einer 24-7-Versorgungskette. Wie kann ich Gesundheit gestalten? Wie kann ich Gesundheit leben im Sinne einer bestmöglichen Versorgung für die Patienten? Und da gehört der Patient dazu, genauso wie der Zahler und die anderen Stakeholder, die im System beteiligt sind. Und das ist ein Prozess gewesen, der über ein Jahr lang gedauert hat, vom Startweg, den wir aufgebaut haben an 7 Leitprinzipien, die uns die Politik mitgegeben hat und gesagt hat, an diesen 7 Leitprinzipien müsst ihr arbeiten, da müssen wir schauen, dass wir eine Verbesserung zusammenbekommen. Und am Ende des Tages, ein Jahr später und 4 Monate, haben wir Empfehlungen gehabt, die wir mit den Experten ausgearbeitet haben, die wir dann der Politik wieder vorgelegt haben und gesagt, schaut, das sind unsere Empfehlungen. Und die Politik hat sie dankend genommen und 1:1 beschlossen und jetzt sind wir in der Umsetzung.
Und da tut man sich dann schwer zu sagen, ich war nicht dabei, richtig?
So ungefähr, ja.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt 3-mal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Können Sie ein paar konkrete Beispiele vielleicht auch schildern, wie diese neue Struktur oder wie diese neue Steuerung aussieht? Schwirrt ja sehr viel aber in der öffentlichen Diskussion herum. Es werden dann Doc-Krankenhäuser oder Stationen zusammengelegt oder geschlossen. Können Sie da vielleicht ein paar konkretere Beispiele geben, wie dieses neue Denken da auch funktioniert?
Also auf der einen Seite haben wir natürlich sehr viel mit der Bevölkerung auch gesprochen, weil es gibt grundsätzlich sehr viel Zufriedenheit. Also verschiedene Meinungsforscher haben eine große Zufriedenheit mit dem Gesundheitsplan konstatiert. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus auch Druckpunkte, wo es Veränderungen gibt und man spezifisch ein bisschen Angst hat. Aber wir haben uns dort auch nicht vor der Diskussion gescheut, wenn Gemeindesäle voll sind mit 5, 6, 7, 800 Leute, die einfach Angst haben und eine Information begehren, mit ihnen zu diskutieren und zu erklären, warum wir das machen. Und beispielsweise, Sie haben davon gesprochen, Krankenhäuser zu schließen. Ich würde sagen, wir bauen die Krankenhäuser um. Wir bringen sie auf eine modernere Zeit. Wie beispielsweise im Weinviertel Südwest, wo 3 regionale Grundversorgungshäuser, Kliniken, zu einem Schwerpunkt Krankenhaus zusammengelegt werden. Diese 3 Klinikstandorte, die auseinander verteilt sind, sind natürlich nie so stark wie ein Krankenhaus zusammen, wo Wege kürzer sind und wo ich medizinische Leistung viel besser am Patienten erbringen kann, als wie an 3 dezentralen Standorten. Und zukünftig sollen diese 3 Häuser in einem Krankenhaus aufgehen. Für den Patienten ist das vielleicht in dem einen Moment ein weiterer Anfahrtsweg von 5 oder 10 Minuten. Aber wir haben in dieser Region Weinviertel Südwest doch in einem sehr engen Raum 3 Grundversorgungskrankenhäuser, die so nicht mehr der Zeit entsprechen. Und auf der anderen Seite versuchen wir ein Klinikum, das von seiner Grundsubstanz schon sehr baufällig ist, auf ein neues Ambulatorium-Setting zu bringen, wo wir sagen, es ist dort nach wie vor medizinische Leistung rund um die Uhr vorhanden, aber eben nicht mehr in Form einer Bettenstation. Es ist eine neue Form der Klinik. Das heißt nicht, wenn wir sagen, wir sperren eine Klinik zu, dass es danach gar nichts mehr gibt, sondern es ist einfach eine andere Versorgung und, wie ich behaupte, in vielen Bereichen sogar eine bessere Versorgung und eine attraktivere Versorgung für die Bevölkerung.
Sie haben vom alemannischen Charme gesprochen, den Sie in Niederösterreich eingewandt haben. Also blicken Sie ein bisschen über den Tellerrand, über den niederösterreichischen Tellerrand hinaus, auch von Ihrem Hintergrund her. In anderen Bundesländern, teils auch in Niederösterreich, hat es dennoch auf Widerstand der Bevölkerung gegeben. Sie haben selbst davon gesprochen, mehrere hundert Menschen in Räumlichkeiten mit großen Sorgen, großen Gedanken diesbezüglich. Wir haben kürzlich auch mit der Vorarlberger Landrätin gesprochen und haben sie gefragt, wie das in Vorarlberg ist, wo 50.000 Menschen, also rund ein Viertel der wahlberechtigten Bevölkerung, eine Petition zu einer gesundheitspolitischen Veränderung unterschrieben haben. Birmünd ist natürlich auch die Steiermark, Salzburg, Oberösterreich, überall dort hat es heftige Kritik teils an den Spitalsplänen gegeben. Wo ist das Problem in solchen Fällen? Sind die Pläne falsch, nicht überlegt, falsch kommuniziert? Oder will die Bevölkerung einfach da und dort nicht verstehen, was gut für sie wäre?
Ich würde es dahingehend formulieren, dass die Bevölkerung natürlich Sorge hat bei Veränderungen. Das ist etwas völlig Menschliches. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und es ist ja die Aufgabe von jenen, die eine Veränderung herbeiführen zu wollen, die bestmöglich zu erklären. Also ein großer Punkt ist auf jeden Fall die Kommunikation. Und wir dürfen uns vor dieser Kommunikation nicht fürchten, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen schärfer ist und sie mit Vorwürfen begleitet ist und warum macht ihr das und so weiter. Sondern wir müssen das ernst nehmen, weil die Gesundheit für jeden Einzelnen etwas immanent Wichtiges ist, dass er jeden Tag spürt und wo er jeden Tag halt in seiner Umgebung eine entsprechende Versorgung haben möchte. Es wird oft darüber diskutiert, wie toll der medizinische Fortschritt ist. Sei es in der Behandlung mit neuen innovativen Therapien, sei es in der robotergestützten Operationstechnik oder in sonstigen Sachen. Wir haben vor 20 Jahren den Menschen aufgeschnitten am ganzen Körper, um ihn zu operieren. Natürlich dann wieder zusammengenäht. Der Genesungsprozess hat lange gedauert und der Patient ist lange gelegen. Heute funktioniert das teilweise mit dem Roboter, wo ich nur irgendwelche Stichwunden habe und genauso präzise operieren kann, wo ein Genesungsprozess viel kürzer ist. Therapien können heute Menschenleben tatsächlich retten, wo man früher diese Situation und diese Möglichkeiten nicht so gehabt hat. Und darüber müssen wir viel mehr diskutieren, weil sich eben dieser medizinische Fortschritt dann auch in den Systemen niederschlägt. Deswegen reden wir ja über Ambulantisierung, weil wir heute auch einfache Operationen wie beispielsweise Varizen operieren, das können wir nicht bei jedem Patienten, aber bei vielen Patienten heute ambulant machen. Früher ist man hier 3 Tage im Klinikum gelegen. Aber das ist einem medizinischen Fortschritt, Operationstechniken geschuldet und auch Techniken im Operieren. Und darüber müssen wir die Menschen und die Bevölkerung aufklären, was heute alles möglich ist, was vor 20 Jahren nicht möglich war. Und ich kann nicht einen medizinischen Fortschritt ständig erwähnen und in die Diskussionen darlegen, aber mein System in der Vergangenheit belassen. Ich muss auf das System anpassen. Wir sehen das ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber wenn Sie hernehmen, ein Auto vor 20 Jahren und welche Systeme wir beispielsweise heute in Sicherheitssystemen im Auto haben, wo es überall piepst und leuchtet und Spurhaltung und Tempomat und so weiter. Das sind alles Assistenzsysteme, die uns beim Autofahren helfen. Und solche verbesserten Systeme haben wir auch im medizinischen Fortschritt in allen Bereichen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in der Bevölkerung schon angekommen ist, dass wir heute einfach mehr und bessere Möglichkeiten haben, Patienten zu versorgen. Und wir deshalb auch unsere Strukturen und Systeme anpassen. Und daher ist ein ganz, ganz großer Punkt auf jeden Fall die Kommunikation. Da müssten wir viel mehr Geld in die Hand nehmen und viel mehr aufklären.
Interessant. Meine Folgefrage diesbezüglich wäre, also wie geht es Ihnen persönlich damit?
Sebastian?
Ja, Dieter, was ist denn?
Das ist gar nicht unser Podcast.
Ja, aber diese Frage stellt ja sonst keiner.
Doch, wir. Und deswegen heißt es ja in unserem MedMedia-Podcast für die spannendsten Persönlichkeiten des Gesundheitssystems zur Visite bitte.
Jetzt haben wir ja oft auch das Gefühl, es diskutieren dann Menschen über solche Themen, die es noch nicht wirklich, in Anführungszeichen, noch nicht wirklich betrifft, weil der große, in Anführungszeichen, Reparaturbedarf oder der große Bedarf, Nachfrage nach Gesundheitsleistung ja mit dem Alter steigt. Wir hören auch, viele interne Stationen werden dann teilweise beschickt aus Pflegeheimen. Das heißt, da geht es ja nicht darum, dass man dann irgendwie eine Operation schneller macht oder besser machen kann mit modernen Systemen, sondern geht es ja eigentlich in der großen Masse darum, dass man hochaltrige Menschen, die möglicherweise irgendwie gestürzt sind, wo man mal schauen muss, haben die jetzt überhaupt irgendwas oder nicht? Oder wo man die mal ein paar Tage beaufsichtigen muss und schauen muss, was passiert da, dass das die große Masse ja eigentlich ist. Kann es nicht auch sein, dass sich die Leute da einfach davor fürchten, dass sie die Sorge haben, was passiert mit mir im Alter, wenn das nicht mehr so nah ist?
Absolut. Aber dafür brauchen wir kein Krankenhausbett, sondern dafür brauchen wir eine optimale und verbesserte Nachsorge. Bei einem Unfall, bei einem Sturz. Natürlich werden wir in manchen Bereichen vielleicht in der Bevölkerung das Missfallen haben, dass der eine oder andere Weg zum Krankenhaus ein bisschen länger ist. Aber das kann ja nicht das Problem sein. Wenn man dann ins Krankenhaus kommt, dann wird man natürlich bestmöglich versorgt. Und vielleicht ein kurzer Sidestep. Es wird ja immer gesagt, wir haben einer der weltbesten Gesundheitssysteme. Das würde ich nicht so sehen, sondern ich würde sagen, wir haben eine der weltbesten Versorgungseinheiten. Aber das System selbst per se ist, glaube ich, kein gutes in Österreich. Deswegen diskutieren wir ja überall. Also das könnte man durchaus weiterbringen. Also wenn ein Unfall passiert ist, ist die medizinische Versorgung top. Und dann müssen wir schauen, wie können wir die Nachsorge verbessern und optimieren. Und diese Nachsorge muss ja nicht in einem Klinikum stattfinden und nicht in einem Klinikbett, weil das ist sehr oft Pflegeaufgabe. Und dort auch in den besseren Händen, muss man sagen, als wie beim Arzt. Das heißt, wir haben gerade auch hier beim Gesundheitsplan 2040 plus in Niederösterreich die Empfehlung abgegeben und das wird auch umgesetzt, dass in der Nachsorge über 200 Betten in Niederösterreich neu geschaffen werden, entstehen, um hier genau die von Ihnen angesprochenen Patienten besser versorgt werden können. Und auf der anderen Seite beispielsweise haben wir auch eingeführt, sogenannte pflegegeführte Stationen. Also wo die Pflege sagt auch, dieser Patient kann jetzt da entlassen werden und kann beispielsweise in ein Nachsorgebett weitergegeben werden oder er bleibt noch da. Also auch hier eine Aufwertung des Pflegeberufes, weil mehr Kompetenz damit verbunden ist und eine Wertschätzung verbunden ist, was die Pflege für tolle Arbeit leistet.
Die Finanzierung des Gesundheitswesens ist das eine, das ist ein drängendes Problem, das wir heute sehen und mit dem alle Charakterstaatenträger, auch Sozialversicherungsträger intensiv beschäftigt sind, auch ein wenig vielleicht der Bund. Aber wir hören eigentlich sehr selten, wo man hin navigieren sollte, also sozusagen wo die Versorgung stattfinden kann. Sie haben jetzt davon gesprochen, in Niederösterreich bauen Sie 200 Betten aus für die Nachsorge unmittelbar. Aber sehr häufig fehlt es an genau diesen Angeboten, wo ich hinführen kann. Wenn ich heute etwas einsparen muss oder rationieren muss, muss ich mir gleichzeitig überlegen, wo kann die Bevölkerung sich dann hinwenden? Wie kann ich dieses zeitliche Dilemma überbrücken? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich heute einsparen kann und dennoch die Versorgung unmittelbar sicherstellen kann?
Eine ausgezeichnete Frage und ich glaube, es gibt nur eine Lösung, nämlich, dass wir eine Zeit lang eine Parallelität haben werden. Im niederösterreichischen Gesundheitsplan hat die Politik zugesagt und versprochen der Bevölkerung, es wird eine Struktur nur dann abgeändert, wenn die neue Struktur vorhanden ist. Und das bedeutet, dass wir teilweise parallel fahren. Aber es kann nicht so sein, dass man irgendetwas abbaut, verändert, rationiert und es gibt nichts anderes. Das funktioniert nicht. Das mit dem Rationieren ist halt auch immer so eine Sache, weil viele Berichte sagen uns nicht nur vom Rechnungshof, sondern auch in einem internationalen Benchmark, dass wir schon sehr viele Spitalsbetten haben und diese hohe Anzahl von Spitalsbetten halt sehr, sehr teuer ist und diese Art von Betten nicht benötigt werden, sondern eine andere Art von Betten. Und das ist eben dieser Umbau im österreichischen Gesundheitssystem.
Stichwort Umbau im österreichischen Gesundheitssystem, frage ich doch noch quasi ein bisschen auch globaler. Sie waren unter anderem früher ja auch Kabinettschef im Gesundheitsministerium bei der Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein, waren da auch gerade eingebunden in die Zeit, als die Krankenversicherungen dann zusammengelegt worden sind. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, was wir jetzt auch gerade geredet haben, bräuchte es nicht in der Konsequenz eigentlich einen bundesweiten Spitalsträger?
Also vielleicht ist an dieser Stelle auch kurz zu sagen, wir waren ja damals mit der Sozialversicherungsreform noch nicht am Ende. Das war ja erst der erste Schritt, also das muss man auch noch weiterdenken. Was bedeutet im Umkehrschluss ein österreichweiter Spitalsträger? Ich glaube, es ist nicht so entscheidend, wer der Eigentümer dieser Spitäler ist, sondern entscheidend ist doch, wie kann ich eine Planung abgestimmt machen zwischen niedergelassener Versorgung, also dem Allgemeinmediziner, der Primärversorgung und auf der anderen Seite dem Spitalsbereich. Wir haben ja, um nur ein Problem herauszunehmen, wir sehen ja, dass heute die allgemeinmedizinische Versorgung 24/7, 365 Tage im Jahr nicht funktioniert. Und der Patient deshalb, wenn er in der Nacht ein Problem hat, ins Spital geht. Aber das kann man ihm ja nicht einmal übel nehmen, weil er hat ja auf der anderen Seite kein Angebot. Aber im Spital, wo er aufschlägt, ist es teuer, weil ich die Vorhaltekosten habe. Weil ich 24/7 das ganze Rad bespielen muss in verschiedenen Disziplinen. Das ist ja eine gesetzliche Vorgabe, je nachdem, ob ich ein Zentralklinikum habe oder ein Schwerpunktklinikum, ich eine unterschiedliche Anzahl von Abteilungen 24/7 bespielen muss und das kostet Geld. Und wenn ich es aber schaffe in der Primärversorgung, in der allgemeinmedizinischen, vorwiegend, man kann ja dann darüber diskutieren, ob die Kinder- und Jugendheilkunde und Frauenheilkunde auch noch dazu zählt. Aber wenn wir vorwiegend einmal bei der Allgemeinmedizin bleiben, dann brauchen wir ein Angebot 24/7. Und dieses Angebot 24/7, das es ja über diese Hotline 141 gäbe, in manchen Bundesländern funktioniert das besser, in manchen weniger gut. Auch dort wieder in einem städtischen Bereich ist das viel einfacher zu organisieren wie in einem Flächenbundesland. Aber wenn ich hier ein Angebot habe, dass ich eine optimal und perfekt aufgestellte Primärversorgung habe, dann würde ich ja auch automatisch den CRCR-Bereich, also den Spitalsbereich, entlasten. Und das sind so Herausforderungen, die im Rahmen der Steuerung und Planung liegen und nicht in der Frage, wer ist Eigentümer von irgendetwas.
Auf jeden Fall eine spannende Diskussion, die man noch weiter verfolgen kann. wo wir wahrscheinlich noch mehrere Podcast-Folgen machen können. Danke auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich vielmals für die Einladung und für den interessanten Austausch.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.